Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fliegen ins Ausland, Teil 3. Wir sprechen heute über die Länder Ungarn, Rumänien, Frankreich, Kroatien und Slowenien. Wie ihr schon in den anderen beiden Teilen erfahren habt, sind die Shownotes unten praller gefüllt bei uns als normal. Dort findet ihr alle wichtigen Tipps und Informationen, die ihr für die Planung eurer Auslandsreise benötigt. Viel Spaß beim Reinhören. Enjoy.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Ein fröhliches Hallo und ein herzliches Willkommen zu Folge Nummer 7, Fliegen ins Ausland. Ich möchte euch heute wieder in das wunderschöne Osteuropa entführen, euch Einblicke geben, euch das Ganze schmackhaft zu machen. Und bevor wir jetzt mit Ungarn starten, möchte ich euch zunächst die Tipps dafür um die Ohren hauen, damit ihr wisst, was da auf euch zukommt. Für die Einreise nach Ungarn braucht ihr keine grenzpolizeiliche Abfertigung und auch keine Zollkontrolle. Wenn ihr nach Ungarn fliegt, dann könnt ihr nur Budapest International, Debrecen und Hevic im Balaton ohne Vormeldung anfliegen. Ansonsten müsst ihr euch bei den Plätzen anmelden bzw. informieren, wann da jemand vor Ort ist oder auch PPR einreichen. Einen Flugplan für die Grenzüberflüge von kontrolliertem Luftraum und TIZ-Gebieten braucht ihr. Das ist vorgeschrieben, ansonsten braucht ihr das nicht. Den Transpondercode, den könnt ihr wie in Deutschland auf 7000 stellen. Die Wetterinformationen haue ich euch unten in die Shownotes. Jedoch, ihr müsst euch kostenlos registrieren. Die Pilotinnen und Piloten von Dreiachs-ULs, die brauchen keine Genehmigung zum Einflug von Ungarn. Aber ihr müsst einen Transponder und ein Funkgerät an Bord haben. Und für FIS ist vorgeschrieben, wenn ihr einen Grenzüberflug durchführt, dann müsst ihr mit Budapest FIS in Kontakt stehen. Und im ungarischen Luftraum ist generelle Hörbereitschaft auf der FIS-Frequenz vorgeschrieben.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
So, und wer jetzt vielleicht noch Bedenken hat, Rumänien, Ungarn, och Himmel, das ist A, weit weg und B, die können ja alle gar kein Englisch. Nein, ich muss euch enttäuschen, die Lotsen, die Menschen, die sind so kosmopolitisch geworden, da ist so viel Einfluss von draußen, dass die alle heutzutage ein wirklich hervorragendes Englisch sowohl im Flugfunk als auch unten auf dem Boden sprechen, dass man mit Englisch super durchkommt, wenn man der ungarischen und der rumänischen Sprache nicht mächtig ist. So, und damit starten wir dann als erstes mal mit den lieben Nachbarn der Österreicher, mit den Ungarn. Ungarn ist zwar ein EU-Mitglied, gehört auch zum Schengen-Staat, nichtsdestotrotz möchten aber die Ungarn, dass ihr eure Reise über einen Airport of Entry definiert. Und wie eben in den Ungarn-Tipps angesprochen, es gibt eben nur diese beiden Airports, die diesen Einflug zulassen, also zum einen Budapest International, Debrecen oder dann eben Hevic am Balaton. Da könnt ihr ohne Voranmeldung landen. Der letztgenannte Flughafen am Balaton liegt direkt am Plattensee und ist auch dementsprechend interessant gelegen für euch, denn dort gibt es auch Afgas. Wenn ihr einen anderen Flugplatz in Ungarn anfliegen wollt, dann sagt die AIP darüber, dass diese Flugplätze mindestens 5 Tage Vorlaufzeit benötigen, um eure Anfrage bearbeiten zu können. Man kann natürlich da auch mal anrufen und fragen, ob das tatsächlich so lange ist oder ob man da vielleicht ein bisschen was komprimieren könnte. Wenn ihr die Hauptstadt Ungarns anfliegt, dann eignet sich dazu sehr gut der Grasplatz Buda Örs, Lima Hotel Bravo Sierra. Da könnt ihr mit einer kurzen Voranmeldung direkt aus dem Ausland dann auch anfliegen. Ich habe es bereits angesprochen, die Ungarn verlangen von euch, dass ihr ständigen Kontakt, mindestens aber Hörbereitschaft auf der FIS-Frequenz herstellt und das eben auch gewährleistet, dass ihr erreichbar seid. Und wenn man jetzt an Ungarn denkt, dann fallen mir persönlich eben aufgrund meiner Recherche natürlich zwei Plätze ein, beziehungsweise zwei Ziele, die absolut sehenswert sind in Ungarn. Das ist natürlich zum einen die Hauptstadt Budapest, ganz klar. Wunderschön, ganz toll, da kann man so viel entdecken. Und zum anderen ist es auch der eben angesprochene Grasplatz Budaörs. Der hat so ein, ja, so, das geht schon in den Charme von einem Lost Place rein, das Terminal, das ist ein bisschen verfallen, ist aber absolut, ja, eine Reise wert, dass man dort einmal hinfliegt, landet und sich dann diesen Charme der alten Ostblockzeit, als noch der eiserne Vorhang da war, sich das Ganze mal ein bisschen anschaut. Natürlich auch der Balaton, ganz klar, mit dem großen und sehr flachen See, ist nicht nur aus der Luft ein sehr beeindruckendes Ziel, sondern auch vom Boden, dass man eben dorthin fährt. Am Balaton wird natürlich auch Wein angebaut. Das ist natürlich dann auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, der gerne mal ein Gläschen Wein trinkt, dass man sich dort mal ein bisschen umsieht. Wenn man sich dazu entschieden hat, dass man länger am Balaton verweilen möchte, dann lohnt sich da natürlich auf jeden Fall ein Mietwagen, dass man einfach ein bisschen mobil und unabhängig das ganze Land, die ganze Umgebung ein bisschen erkunden kann. Wenn man so ein bisschen auf der Südseite des Balatons unterwegs ist, dann gibt es dort einen Grasplatz, der sicherlich bei vielen Piloten, also bei mir persönlich steht er auf der Wunschliste, das ist nämlich Hertelendi. Der Grasplatz hat auch auf der Aero immer wieder einen Stand in Friedrichshafen. Die sind dort vertreten. Warum? Na, direkt am Platz liegt ein Schlosshotel. Wenn man da übernachten möchte, kann man da aber nicht einfach hinfliegen. Nein, macht euch einfach mal auf der Seite hertelendi-castle.com. Ich hau's euch unten in die Shownotes rein. Macht euch mal schlau darüber, wie es aussieht. Die Öffnungszeiten variieren ein bisschen während der Saison. Ihr könnt in diesem Schloss übernachten. Ja, man kann es bezahlen, ohne dann gleich irgendwie Sozialhilfe beantragen zu müssen. Ein wirklich ausgezeichnetes Restaurant im Schloss, Sparbereich, eine Pferdezucht. Der Gimmick oder das Gimmick, das ihr habt, wenn ihr gelandet seid, ihr werdet mit einer Kutsche am Flugzeug abgeholt und zum Schlosshotel gefahren. Ja, und wenn man dann Ungarn gesehen hat, wenn man alles erkundet hat, dann fliegt man einfach der Donau weiter und dann kommt man automatisch nach Rumänien. Aber Vorsicht! Rumänien ist kein Schengen-Land, das bedeutet also, dass die erste Landung an einem Platz stattfinden muss mit Grenzkontrolle. Arad, Lima, Romeo, Alfa Romeo, das ist so ein Platz und der liegt direkt hinter der Grenze oder grenzt direkt an Ungarn dran. Wenn ihr Rumänien weiter in den Süden folgt, dann müsst ihr ein bisschen darauf achten, denn hier gibt es dann auch wieder eine Fülle von Sperrgebieten, die per Notem aktiviert werden. Da gibt es einen ganz einfachen Grund dafür. Das Gebiet wird bei Gewitter, wenn sich Gewitter dort in diesem Gebiet bilden, werden die mit Raketen beschossen, die mit Silberjudit befüllt sind. Und das führt dazu, dass diese Wolken dann sich selber abregnen. Und man will damit einfach Hagelschäden in der Landwirtschaft vermeiden, dass man eben diese gestauten Wolken dann direkt dort abschießt. Also schön in die Notems reingucken. Die werden, wie gesagt, per Notem werden diese Sperrgebiete dann aktiviert, dass ihr da nicht reinfliegt. Sehr zu empfehlen ist der Platz nahe der Stadt Dobreta Turnu Severin. Der dortige Betreiber ist wirklich äußerst engagiert, euch zu helfen in Bezug auf Unterkünfte, Mietwagen, Bootsausflügen auf der Donau etc. Und ihr solltet unbedingt eine Tour durch das sogenannte Eiserne Tor machen. Das ist landschaftlich einfach wunderschön. Fliegt ihr weiter in die Karpaten, in die Zentralregion von Rumänien, dann stoßt ihr weiter auf eine Vielzahl von ja spannenden Plätzen. Sibiu fällt mir da zum Beispiel jetzt gerade ein oder das habe ich auch recherchiert. Das ist als Hermannstadt bekannt. Das hat deutsche Wurzeln aus dem 12. Jahrhundert. Und natürlich klar, in den Karpaten ist natürlich auch der Fürst Vlad II. Draculea zu finden. Es werden zwei Burgen fälschlicherweise als seine Besitztümer angepriesen, dementsprechend sind sie natürlich auch Touristenmagnet, obwohl das Buch überhaupt nichts mit diesen beiden Burgen zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach schön, sich die zwei Bauwerke einfach anzusehen. Ja, und wenn man dann ans Schwarze Meer weiterfliegt, nach Tuzla, Lima, Romeo, Tango, Zulu. Dann bekommt ihr südlich von der Stadt liegt der Flugplatz, dann bekommt ihr in Constanta eben auch Afgas, aber Vorsicht, extrem holprige Graspiste, das, was ich über den Platz rausfinden konnte. Wenn ihr das Donaudelta weiter besuchen möchtet und in Tulcea landen wollt, das ist ein sehr großer Flugplatz, Flughafen, hat sehr wenig Betrieb und Achtung, er hat kein Afgas. Die Landegebühren dort sollen moderat sein, entgegen von verschiedenen Meinungen, was man so aus Internetforen und Kommentaren herauslesen soll, kann. Ich kann es euch nicht sagen, ich war noch nicht da gewesen. Am besten auf die Internetseite gehen, mit den Betreibern Kontakt aufnehmen, lasst euch Preise geben, dann wisst das. Ich habe es jetzt leider zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung nicht für euch mehr bekommen. Von daher möchte ich mich einfach von irgendwelchen Kommentaren dementsprechend frei halten. Ihr seht, Rumänien und Ungarn haben viel zu bieten, sei es aus der Luft, per Boot oder mit dem Auto. Es gibt viel zu entdecken und wie immer natürlich jetzt noch schnell die Rumänien-Tipps. Mensch, die hätte ich jetzt fast vergessen, um Gottes Willen. Also für die Einreise nach Rumänien. Es ist ein EU-Mitglied, aber kein Schengen-Staat, also keine Zollkontrolle, aber eine grenzpolizeiliche Abfertigung fällt für euch an und natürlich, ihr müsst ein Airport of Entry wählen. Für den Flugplan gibt es für grenzüberschreitende Flüge, ist er natürlich vorgesehen, dann müsst ihr ihn aufgeben und den Transponder, den stellt ihr bitte auf 7000. Die Kolleginnen und Kollegen, die mit einem Ultraleichtflugzeug unterwegs sind, die benötigen keine Genehmigung und wenn ihr über die Grenze fliegt, dann ist Kontakt mit FIS aufzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in Ungarn und in Rumänien. Many happy landings. Bleibt gesund.
Bienvenue dans notre huitième épisode Voler à l'étranger.
Ja, und damit hallo, herzlich willkommen zur Folge 8 Fliegen ins Ausland. Und ihr merkt es, wir sind auf dem Weg zu unserem französischen Nachbarn, oui, oui. Und Frankreich soll ja ein traumhaftes Fliegerland sein. Für jeden Geschmack soll was dabei sein. Aber schlechte Nachricht vorneweg, einfach mal so ins Flugzeug reinspringen und Richtung Frankreich zu fliegen, das funktioniert leider nicht, denn es tummeln sich einige viele Hindernisse, NOTAMs, TMZs, Flugräume, Sperrgebiete auf eurem Weg, die ihr vorher wirklich ganz genau studieren müsst. Aber ich kann euch auch wiederum Mut machen, denn es gibt von den französischen Behörden eine wirklich sehr gute Internetseite mit wirklich allen Hinweisen, worauf man achten sollte. Und es gibt unter anderem auch Sichtflugkarten, die man sich runterladen kann mit ausführlichem Textmaterial hinten dran und mit Telefonnummern, E-Mail-Adressen etc. pp. Das Ganze unten bei uns in den Shownotes. Jetzt aber erstmal die Einreise nach Frankreich. Das Schengener Abkommen ist an dem ein oder anderen Platz in Frankreich ausgesetzt. Da gibt es dann Grenzkontrolle. Das muss vorher angemeldet werden. Im Zweifel muss man dort anrufen und sich anmelden. Ihr braucht für den Überflug nach Frankreich einen Flugplan. Der ist erforderlich. Den Transponder können da ganz getrost auf 7000 einstellen. Wetterinformationen gibt es auch. Ihr müsst euch aber kostenlos registrieren unter aviation.meteo.fr, steht natürlich unten auch wieder bei uns in den Shownotes. Und die Damen und Herren, die mit dem UL nach Frankreich fliegen möchten, bis 525 Kilogramm MTOM, braucht ihr keine Genehmigung. Wenn ihr da drüber liegt, mit einem neueren UL, dann müsst ihr euch registrieren. Den Link, na klar, ihr habt es erraten, in den Shownotes. FIS gibt es natürlich auch. Beim Grenzüberflug ist der Kontakt mit FIS zwingend erforderlich und FIS heißt in Frankreich SIV und das Rufzeichen ist, anders als bei uns hier in Deutschland, lange Information, Info. So, aber jetzt erstmal der Reihe nach. Natürlich ist Frankreich EU-Mitglied und hat natürlich auch das Schengen-Abkommen unterzeichnet, aber ihr erinnert euch in der Vergangenheit, es gab natürlich Terroranschläge. Es gab auch irgendwann mal diese hässliche Krankheit Covid, wie man sie nannte. Und da haben
die Behörden in Frankreich das Schengen-Abkommen ja für sich verändert und für uns unübersichtlich gestaltet, dass man jetzt eigentlich so gar nicht weiß, wo und wann ist denn nun eigentlich eine grenzpolizeiliche Abfertigung notwendig und wann denn eigentlich nicht. Zusätzlich gibt es natürlich auch in Frankreich auch noch Plätze, die ausschließliche grenzpolizeiliche Abfertigung anbieten, aber es gibt keinen Zoll. Dies ist natürlich für diejenigen unter euch dann interessant und natürlich auch relevant, die eventuell in die Schweiz fliegen oder aus der Schweiz kommen, beziehungsweise wenn ihr nach Großbritannien oder den Kanalinseln weiterfliegen möchtet. Kommt ihr aus Deutschland beziehungsweise aus dem restlichen EU-Raum, dann sind natürlich gerade diese grenzpolizeilichen Kontrollen für euch wichtig, denn es gibt drei Arten von Flugplätzen. Die einen haben 24/7 geöffnet und dementsprechend auch ihre grenzpolizeiliche Abfertigung. Klar, das sind die großen Verkehrsflughäfen. Es gibt aber auch kleinere Plätze, die kann man dann zum Glück auch einfach so anfliegen. Da muss man dann keine grenzpolizeiliche Abfertigung durchführen lassen. Und die dritte Kategorie, das sind die Plätze mit der Ausnahme zum Schengen-Abkommen, die auch, wenn man direkt aus Deutschland nach Frankreich einfliegt, eben eine Grenzkontrolle vorschreiben. Findet man natürlich entweder natürlich in den NOTAMs, ganz klar, beziehungsweise man sollte auf der Webseite des jeweiligen Platzes einfach mal drauf schauen, ob das noch aktuell ist. In der Regel sagt man 24 bzw. 48 Stunden Vorlaufzeit benötigen die dortigen Kolleginnen und Kollegen, dass dann auch die Grenzbeamten informiert werden, die dann rauskommen an den Platz, um euch dann eben einreisen zu lassen, offiziell. Ja, und wer sich jetzt irgendwie am Kopf da draußen kratzt und jetzt mit den Augen rollt, Logik klingt auch für mich irgendwie anders. Kommt aber bitte nicht auf die Idee und zu sagen, ihr fliegt vielleicht einen Platz mit diesen Grenzkontrollen an und informiert die Kollegen nicht. Dann werden die Franzosen nämlich extrem zickig. Die nehmen das nämlich sehr ernst mit ihren Kontrollen. Dann lieber den anderen Platz anfliegen, an dem man nämlich keine Grenzkontrolle benötigt. Beim ersten Blick auf die Karte wird euch wahrscheinlich auffallen, dass es in Frankreich eine Vielzahl von militärischen Sperrgebieten gibt und damit auch verbunden viele Tiefflugstrecken, militärische Tiefflugstrecken, die auf den ersten Blick in der VFR-Karte wild aussehen und man ist der Meinung, hier komme ich überhaupt nicht durch. Hier hilft euch FIS weiter. Ihr müsst mit FIS dann in Kontakt stehen und dementsprechend bekommt ihr auch, wenn diese Tiefflugstrecken oder auch diese militärischen Sperrgebiete aktiv sind, meistens eine Durchfluggenehmigung. Ich hatte es vorhin angesprochen, FIS heißt in Frankreich SIF, das ist Service d'Information de Vol. Und wenn ihr die deutsch-französische Grenze überfliegt, dann ist es Pflicht, dass ihr direkt mit ATC, mit SIF oder mit FIS im Kontakt seid. Die angesprochene französische Webseite gibt euch aktuelle Informationen bezüglich der NOTAMs und aktivierter Sperrgebiete sowie Online-Informationen bezüglich der Aktivierung über die eben angesprochenen Tiefflugstrecken. An unkontrollierten Plätzen in Frankreich heißt der Flugleiter Aerodrome Flight Information Service Officer, AFI, so wird er da verkürzt. Wenn ihr dort hinfliegt, nicht alle AFISOs haben eine nötige Qualifikation, um eben auch auf Englisch zu funken. Aus diesem Grunde sind einige Plätze auch mit der Information hinterlegt French Only. Deswegen würde sich auch empfehlen, der ein oder andere, der Französisch in der Schule hatte, sein Schulfranzösisch nochmal ein bisschen aufzupolieren und die dementsprechenden Sprechfunkgruppen und die Phrasiologie auf Französisch auch nochmal zu lernen, aufzupolieren, vielleicht vorher nochmal ein bisschen zu üben, um dann eben nicht so ganz unvorbereitet ins kalte Wasser reinzufallen bzw. reinzufunken. Bitte achtet auch darauf, wenn ihr diese Aviso-Plätze anfliegt. Diese Flugleiter nehmen ihre Mittagspause sehr ernst. Es gibt keine direkt ausgeschriebenen Öffnungszeiten, aber es kann sein, dass sie dann einfach mal Pause machen, den Turm verlassen und dann einfach zum Mittagessen gehen und ihr seid jetzt gerade im Anflug. Also bitte genau die NOTAM studieren, nicht dass ihr euch da einen Wolf funkt. An den unbesetzten Plätzen in Frankreich ist es zum Beispiel auch an der Tagesordnung, dass dort automatische Tankstellen vorzufinden sind. Und diese Tankstellen funktionieren mit zwei verschiedenen Tankkarten, einmal mit denen von RBP oder mit denen von Total Energies. RBP hatte ich schon in der ersten Folge angesprochen, dass man die sich besorgen sollte. Man hat sie dann dabei, kann man sich ja auf der deutschsprachigen Webseite beantragen. Die Total Energy Tankkarten sind nur in Frankreich zu beantragen und auch nur dort zu benutzen. Und die Beantragung, das habe ich im Internet gesehen, ist super kompliziert. Deswegen möchte ich euch diese Prozedur hier an dieser Stelle einfach ersparen. Noch so ein paar kleine Hinweise für die unbesetzten Plätze in Frankreich. Es ist Vorschrift, dass man jene unbesetzten Plätze 500 Fuß über der vorgeschriebenen Platzrunde überfliegen soll. Dementsprechend soll man sich Windsack und auch die Verkehrssituation am Platz genau anschauen, soll das beobachten. Dann sortiert man sich in die Platzrunde ein und landet. Ja, und ich glaube, das beste Beispiel für so einen unkontrollierten Platz ist, glaube ich, Colmar. Wenn ihr also so einen Platz vorfindet, der dann eben durch Zäune, Toren und Türen gesichert ist, dann gibt es sicherlich irgendwo so ein Zahlenschloss, so eine Kombination, die man sich auch irgendwo dann besorgen kann. Meistens ist es die Platzfrequenz, die man eingibt, und dann kann man nämlich dann auch den Platz verlassen und auch wieder betreten und dann auch wieder wegfliegen. Flugziele in Frankreich, musste ich euch ganz ehrlich gestehen, ich konnte mich nicht entscheiden, was ich euch nennen soll. Es gibt so viel schöne Ausflugsziele in Frankreich, dass ich einfach persönlich der Meinung bin, macht euch eure eigene Frankreich-Route fertig, sucht euch die Plätze aus, die ihr euch auf die Bucketliste schreiben wollt, und fliegt dann dort einfach hin und genießt die Zeit in Frankreich, genießt die Küche, Land und Menschen. Wenn man sich, wie gesagt, so ein bisschen in die Sprache reingefuchst hat, dann ist das überhaupt gar nicht so schwierig. In diesem Sinne, ich wünsche euch bei der Frankreich-Routenplanung viel Erfolg, Blue Skies, many happy landings, bleibt gesund. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 9 in unserer kleinen Serie Fliegen ins Ausland. Heute habe ich ein bisschen mehr für euch mitgebracht. Wir wollen uns heute ein bisschen um Kroatien und Slowenien kümmern. Und bei dem einen oder anderen geht jetzt vielleicht ein Leuchten durch die Augen. Denn ja, gerade Kroatien ist ja bei uns Fliegern sehr beliebt. Gerade die kroatische Küste hat es uns angetan, weil da auch die meisten Flugplätze zu finden sind und natürlich auch, wenn man an der kroatischen Küste entlang fliegt, es bietet sich einfach ein wunderschöner Ausblick auf die dortig liegende Landschaft. Fliegt man an der kroatischen Küste entlang, beziehungsweise guckt man erstmal in die Karte rein, dann wird dem einen oder anderen sofort auffallen, dass die dortigen VFR-Flugrouten Namen tragen, also Adria plus irgendeine Nummer. Das hat einfach den Hintergrundgedanken, dass man diese Nummer angibt, wenn man sich bei ATC anmeldet. Diese VFR-Flugrouten, die gibt es natürlich auch im Inland. Hintergrund war einfach mal vor langer Zeit, dass man eben diese Routen fliegen sollte. Das ist heute nicht mehr so zwingend notwendig. Will man es aber tun oder möchte man es tun, dann sollte man einfach die Bezeichnung dieser Flugroute nehmen, sie dann dementsprechend planen. Aber da trifft man jetzt auf das nächste Problem, denn einige Punkte, die findet man zum Beispiel nicht in seiner Navigations-App. Dementsprechend müsste man dann auf IFR-Flugpunkte oder eben auf die Koordinaten zurückgreifen, die dann eben in seinen VFR-Flugplan, in seine Flugroute aufnehmen und sie dann dementsprechend abfliegen. Nun gibt es aber eine große Besonderheit im kroatischen Luftraum, die freie Routenwahl ein bisschen einschränken und ein bisschen schmälern. Denn in 1000 Fuß über Wasser bzw. AGL, das ist dann fürs Binnenland ausschlaggebend, da startet meistens in 1000 Fuß Höhe immer schon direkt der Luftraum Charlie und Delta. Und die dürfen nur mit Freigabe beflogen werden, wenn man mit dem Fluglotsen in Kontakt steht. Also deswegen machen dann diese Routen dann doch wiederum ein bisschen Sinn, denn wenn man dann mit dem Lotsen spricht und ihn informiert, welche Route man fliegen will und man stößt eben genau auf diesen Luftraum, dann muss man fragen, ob man dann da reinfliegen will. Ist aber meistens so, dass die Lotsen in Kroatien ziemlich entspannt sind und einem dann ziemlich zügig auch die Freigabe für Charlie und Delta geben. Wenn man direkt an der nördlichen Landesgrenze rauskommt in Kroatien, dann gibt es dort den Flugplatz Lošinj, Lima Delta Lima Oscar. Der liegt auf der gleichnamigen Insel und der Ort heißt Mali Lošinj. Dort gibt es 3 wunderbare Hotels, die ich euch unten in die Shownotes reinhaue. Es ist alles der gleiche Besitzer. Selbstverständlich gibt es natürlich noch andere Hotelmöglichkeiten auf der Insel, aber das sind jetzt so die 3, die mir da jetzt erstmal ins Auge gefallen sind von den Hotels. Ja, fliegt man an der Adriaküste weiter entlang, stößt man dann irgendwann auf die Stadt Zadar mit ihrem Flugplatz, Lima Delta Zulu Delta, dann fällt mir noch ein Split, Lima Delta Sierra Papa, aber habt keine Angst vor den Plätzen, ihr könnt dort auch mit kleineren Maschinen anfliegen. Wenn ihr Richtung Split fliegt, würde ich euch nicht direkt den Flugplatz Split empfehlen, sondern lieber den auf der Insel gelegenen Flugplatz Brač, Lima Delta Sierra Bravo, eine recht große Insel mit Fährbetrieb zum Festland. Und die Insel bietet auch viele Sehenswürdigkeiten, auch die Chance, dass man einfach ein paar Tage vielleicht dort bleibt und im Sommer einen tollen Badeurlaub verleben kann. Fliegen wir jetzt an der Küste einfach weiter, dann kommt man kurz vor der Grenze zu Montenegro nach Dubrovnik, Lima Delta Delta Uniform. Dubrovnik hat vor einigen Jahren ein neues Terminal bekommen für die allgemeine Luftfahrt. Das war anscheinend sehr teuer, denn die Gebühren für unsere kleinen Maschinen belaufen sich hier auf 200 Euro. So, bevor wir jetzt nach Slowenien abdrehen, dann noch schnell die Kroatien-Tipps für euch. Kroatien ist seit Januar 2023 Schengen-Mitglied und EU-Mitglied. Das bedeutet also, es sind weder Zoll- noch grenzpolizeiliche Kontrollen für euch erforderlich. Ihr braucht aber einen Flugplan für den Grenzüberflug. Der Transponder wird wie in Tschechien auf 2000 bitte eingestellt bei VFR-Flügen. Die Wetterinformationen haue ich euch unten in die Shownotes rein. Sie sind kostenlos verfügbar. Die Kolleginnen und Kollegen, die mit einem UL nach Kroatien fliegen möchten, brauchen keine Genehmigung, es ist nichts erforderlich. Und FIS noch ganz kurz, Zagreb Information ist für das gesamte Staatsgebiet zuständig. Da aber der kontrollierte Luftraum Delta und Charlie praktisch überall schon in 1000 Fuß AGL beginnt, ist man fast immer mit einem Lotsen unter dem Rufzeichen Radar in Kontakt. Wenn ich nach Slowenien fliegen wollen würde, was ich auch sehr gerne machen möchte, dann irgendwann mit Johann auch im nächsten Jahr, dann würde ich das Ganze über die Karawanken machen. Das ist nämlich das Grenzgebirge, das Österreich und Slowenien voneinander trennt. Und wenn ich schon dann in Österreich bin, dann würde ich sicherlich auch noch einen Stopp in Villach am Wörthersee einlegen und von dort aus dann losdüsen. Im Gebiet der Karawanken gibt es dann mehrere VFR-Routen, die durch Slowenien führen. Es wird empfohlen, ihnen zu folgen, es ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Wenn man dann mit ausreichender Höhe Richtung Westen fliegt, kommt man dann irgendwann an Nationalpark der Julischen Alpen vorbei. Fliegt man weiter Richtung Süden, kommt man dann an den Flugplatz Lešće Bled, Lima Juliet Bravo Lima. Das Besondere an diesem Platz soll sein hervorragend, oft gelobtes Flugplatzrestaurant sein. Und wenn man dann noch die Zeit hat oder auch die Lust, dann schnappt man sich ein Taxi, fährt in die Stadt nach Bled rein. Die liegt nämlich an einem Bergsee. Dann würde mir natürlich auch noch die Hauptstadt Ljubljana einfallen. Ja, und wenn man dann Ljubljana nennt, dann muss man natürlich auch dann den Flugplatz Porto Ross nennen, der da am Meer liegt. Lima Juliet Papa Zulu, kurz vor der kroatischen Grenze. Da gibt es eine sehr nette Geste. Da steht eine Flasche Schnaps am Tresen. Die ist mit Jet A1 beschriftet. Und jeder Pilot, der über Nacht dort bleibt, der bekommt einen Schluck angeboten. Man hat Porto Ross eigentlich früher nur als Zwischenstopp genutzt, wenn man die Grenzkontrolle auf dem Weg nach Kroatien durchlaufen ist. Da jetzt aber die Slowenen auch Schengen-Mitgliedland sind, wird sich das jetzt hoffentlich auch ändern, dass dann jetzt auch mal in Porto Ross des Öfteren angehalten wird. Ist nämlich landschaftlich auch wunderschön dort. Die Stadt Piran ist sehr schön anzusehen. Die soll nämlich venezianische Vergangenheit haben. Und das habe ich rausgefunden, in Porto Ross gibt es vom Anbieter App2Drive ein Auto, mit dem man dann eben nach Piran fahren kann. So, dann habe ich natürlich noch die Slowenien-Tipps für euch. Slowenien ist EU- und Schengen-Mitglied, also keine Zoll- und keine grenzpolizeiliche Kontrolle erforderlich. Ihr braucht aber den Flugplan, wenn ihr über die Grenze fliegt. Und der Standard-VFR-Code, der ist 7000. Die Wetterinformationen haue ich euch unten in die Shownotes rein. Die sind natürlich auch kostenlos verfügbar. Ultraleichtflugzeuge brauchen keine Genehmigung, wenn sie mit deutscher Kennung nach Slowenien fliegen. Und FIS heißt Ljubljana Information und ist fürs gesamte Staatsgebiet zuständig. Wenn ihr die ausgewiesenen VFR-Routen in Slowenien nutzen solltet, dann müsst ihr aber mit ATC in Kontakt sein. In diesem Sinne bleibt gesund, viel Spaß in Kroatien, in Slowenien mit mehr.